ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Tesla-Files, Enthüllungen aus dem Reich von Elon Musk, so heißt das aktuelle Buch von SWR1 Leutegast Sönke Iversen, zusammengeschrieben mit seinem Kollegen beim Handelsblatt Michael Verfürden. Wie oft haben Sie beide Elon Musk selbst gesprochen oder macht man das nicht?
Wir hätten ihn gerne mehr gesprochen, wir haben ihn gar nicht gesprochen, müssen wir zugeben. Der spricht nicht mit uns. Überhaupt spricht niemand von Tesla, also die offiziellen, weder der Deutschlandchef oder teilweise gibt es auch gar keine Pressesprecher, das wandelt sich hin und her. Aber nein, Musk spricht nicht mit uns. Es ist aber so, dass wir natürlich jeden Tag sehen, was er ext oder was er tweetet. Also man muss nicht lange suchen, um zu finden, was Herr Musk denkt und sagt.
Man könnte jetzt sagen, das ist aber dann ja auch schlechter Journalismus, wenn man mit Herrn Musk selber nie gesprochen hat. Hier geht's aber ja darum, bei Ihnen fing die ganze investigative Recherche an mit einem anonymen Anruf, wo man, wenn man den auf dem Handy hat, erstmal wahrscheinlich so ein bisschen zusammenzuckt. Wer ist es jetzt schon wieder?
Genau, das ist jetzt schon mehr als 2 Jahre her. Im November 2022 hat mich jemand angerufen, der sagte, ich möchte nicht meinen Namen nennen, aber ich arbeite für Tesla. Wollte mir auch nicht sagen, wo erst. Und sag ich, okay, was kann ich für Sie tun? Er sagt, ja, ich habe hier Daten gefunden. Bei Tesla liegen sensibelste Daten von Mitarbeitern, von Kunden, von Geschäftspartnern einfach so im Intranet rum. Ich sage, das klingt interessant, sprechen Sie mal weiter, was denn für Daten? Und da hat er mir eine Datei einfach so geschickt. Und als ich die aufmache, da hatte plötzlich die Mitarbeiterdaten, also Personalnummern, Sozialversicherungsnummern, Privatadressen, alle möglichen Infos von, in der Datei waren es, glaube ich, 70.000 Leuten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sprechen wir mal weiter. Und ein paar Minuten später hatte ich nicht nur diese Daten, sondern auch sämtliche Gehälter von allen Mitarbeitern weltweit. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Was ist das hier für ein Riesenfake? Da muss ich aber jemand wirklich Mühe gemacht haben. Dann haben wir uns vertagt, es war Freitagnachmittag, ich musste meine Tochter von der Kita abholen, haben dann übers Wochenende noch ein bisschen gesprochen, Montag wieder. Dann habe ich meinen Chefredakteur erstmal, den Sebastian Mattes, beim Handelsblatt aufgesucht und ihm gesagt, pass auf, es kann sein, dass wir eine Wahnsinnsgeschichte haben. Sagt er, was denn? Erzähl mal. Ja, es geht um Tesla, es geht um Elon Musk. Und dann waren natürlich sofort alle Alarmglocken. Und als ich dann aber gesagt habe, was das sein sollte, dass da Millionen von Daten einfach so rumwabern, sagte, das glaube ich nicht. Das wäre schön, ne? Das wäre wirklich eine Riesensensation, aber es kann ja eigentlich gar nicht sein.
Wie überprüft man das? Es geht um einen Datensatz von 100 Gigabyte.
Genau. Ja, die 100 Gigabyte waren nicht leicht da. Ich habe dann, ja, dieses wie überprüft man das, also das war die große Frage. Wir haben dann mit unserem Justiziar gesprochen, unserem Hausjuristen beim Handelsblatt und der sagte, naja, noch kannst du es auf gar keinen Fall schreiben, noch ist gar nichts. Dann habe ich den Whistleblower wieder angerufen und gesagt, pass auf, wir brauchen mehr Informationen, wir brauchen Verifikation. Dann hat er gesagt, ja, ich möchte aber nicht, dass ihr meinen Namen wisst. Wie wäre es denn, wenn ich euch vorführe, wenn ich mich filme, wie ich die Daten aus dem Intranet ziehe? Intranet ist ein bisschen der falsche Begriff. Das heißt, das System heißt Jira. Das werden viele Hörer wahrscheinlich kennen, weil sehr, sehr viele Unternehmen benutzen. Das ist ein Projektmanagementsystem. Und das hat er dann gemacht. Dann hat er sich mit einem Kollegen zusammen hingesetzt, einem guten Freund von ihm, und hat sich dabei gefilmt, wie er diese Daten aus seinem Arbeitslaptop rausholte. Damit bin ich dann wieder zum Hausjuristen. Hat er gesagt, okay, das ist schon besser, aber es reicht auch noch nicht. Wer weiß heutzutage Deepfake und wer weiß, ob die das nicht einfach vorher sich auf die Festplatte gelegt haben und das alles nur so aussieht, als ob das echt wäre. Dann habe ich nochmal 6 Wochen gebraucht, um ihn davon zu überzeugen, dass ich ihn besuchen kann. Dann hat er mir gesagt, wo er ist. Da war er in Norwegen, in der Nähe von Oslo. Dann bin ich dahin und dann haben wir das live gemacht. Und dann konnte ich sehen, okay, das sieht doch sehr echt aus. Unser Hausjurist hat uns auch gesagt, das musst du unbedingt deshalb machen, weil es ja sein kann, dass die Daten gehackt sind. Und wir können nicht sagen, dass die Daten da frei rumlaufen, dass es ein riesen Datenskandal ist, wenn in Wirklichkeit ein Hacker sich so. Das war dann damit ausgeschlossen. Wir wollten aber trotzdem ganz sicher sein. Deshalb haben wir uns ans Fraunhofer-Institut gewandt für sichere Informationstechnik. Dann haben die Daten untersucht und haben auch gesagt, scheint echt zu sein. Also wir können jedenfalls nichts finden, was sie falsifizieren würde. Und dann haben wir im Februar 23 angefangen, Leute aus diesen Daten anzurufen. Also Mitarbeiter anzurufen, Kunden anzurufen. 200. Und die meisten haben gesagt, lassen Sie mich in Ruhe, und haben wieder aufgelegt. Und dann haben wir in der nächsten Phase gesagt, okay, jetzt versuchen wir mal, uns die menschliche Neugier zunutze zu machen. Wir haben den Mitarbeiter angerufen, gesagt, nicht nur gesagt, wir beim ersten Mal, wir würden gern mit Ihnen über Ihren Arbeitgeber sprechen, sondern wir haben gesagt, Herr Schulze oder Herr Smith, Sie arbeiten ja seit Mai 2019 bei Tesla in der Abteilung so und so, und letztes Jahr haben Sie $50.713.15 verdient. Wie war das eigentlich mit dem Incident, mit dem Vorfall am 22. Mai, als Sie Ihren Vorgesetzten so und so was geschrieben haben? Und dann ist erstmal still in der Leitung. Sagt, warum wissen Sie mein Gehalt? Woher kennen Sie mein Gehalt? Und dann haben wir gesagt, es gibt hier einen Datenleck, und wir haben nicht nur Ihr Gehalt, sondern das von Ihren 999.999 Kollegen auch. Und manche haben dann angefangen zu sprechen, weil sie gesagt haben, oh, das ist ja komisch. Ne?
Jetzt werden Sie Leute, Gast Sönke Iversen wurde auf ein Datenleck im Hause Tesla hingewiesen, und mit 100 Gigabyte musste man dann auch erstmal was anfangen. Wir haben eben schon davon gesprochen, dass es einen Whistleblower gab, der ist mittlerweile namentlich bekannt, Lukas Krupski, weil er gesagt hat, er möchte den Ermittlungen oder der Aufdeckung dann auch nicht im Wege stehen. Ist das richtig?
Nee, im Gegenteil, der wollte, dass da aufgedeckt wird.
Genau.
Der hat sich mit seinen Informationen auch zuerst nicht ans Handelsblatt gewendet, sondern an die Behörden, an die Aufsichtsbehörden, an verschiedene. In Norwegen, der hat sich an das Verkehrsministerium in den USA gewendet, an die Börsenaufsicht, weil er gesagt hat, das, was Elon Musk hier jeden Tag erzählt, das stimmt einfach nicht. Die Sicherheit des Autopiloten, die Überlegenheit des Autopiloten, alle möglichen Angaben sind falsch. Und ich würde vorschlagen, dass ihr meine Daten nehmt und ermittelt. Und dann hat er aber nichts mehr gehört von den Behörden. Und deshalb ist er an Journalisten gegangen. Wir haben dann die ersten Geschichten gemacht in völliger Anonymität. Und dann haben wir ihn nicht genannt, wir haben gar nicht gesagt, dass es ihn gibt. Mhm. Er hat dann aber nach einer Weile gesagt, okay, die werden mich finden. Also die werden mich eh finden. Und
so war es dann auch.
So war es dann auch. Also tatsächlich, nach 6 Tage, nachdem wir den ersten Artikel geschrieben haben, war die norwegische Polizei in seinem Haus, hat alles auf den Kopf gestellt, und also kommt halt aus Norwegen, hat alle Datenträger mitgenommen, und dann gab es Verfahren gegen ihn, Tesla hat ihn verklagt und so weiter. Wir haben ihn dann porträtiert groß, um mal seine ganze Geschichte, weil es eine faszinierende Geschichte. Dieser Mann war ja erst großer Bewunderer, sowohl von Tesla als auch von Elon Musk. Deshalb ist er nach Norwegen gegangen, weil er unbedingt in seinem Leben für Tesla arbeiten wollte und für diesen Mann. Und wenn ich das noch erzählen sollte, wie sich das entwickelte. Nur 3 Monate, nachdem er angefangen hat in Oslo, oder bei Oslo in Drammen, hat er eine Katastrophe verhindert. Da gab es eine Ausstellung, da wurde ein neues Modell vorgestellt auf einer Autoshow. Und da war, muss man sich so vorstellen, war eine riesen Ausstellungshalle auf der einen, und die war abgeteilt durch einen riesen Vorhang. Auf der einen Seite waren die neuen Autos und die Kunden, die sich die tollen Autos angeguckt haben. Hinter dem Vorhang waren die Techniker, die noch die letzten Schrauben und weiß ich was angebracht haben. Und der Lukas Krupski arbeitet da auf dieser Seite des Vorhangs, und plötzlich spürte eine Hitze in seinem Nacken und einen stechenden Geruch in seiner Nase, dreht sich um, und da steht ein Auto in Flammen. Also aus der Motorhaube vom brandneuen Auto schlagen Flammen. Nun muss man wissen, da sind ja Lithium-Batterien verbaut. Mhm. Und Lithium, wenn das, also da hatte sich so ein Booster, ein Schnellladegerät, hatte sich entzündet, weil, lange Geschichte, da hat jemand dran rumgefummelt in einer Art und Weise, wie er nicht hätte dran rumgefummelt, okay. Ein anderer Techniker. Wenn das noch 10, 20 Sekunden weitergebrannt hätte, wäre die Batterie in Brand geraten, dann wäre wahrscheinlich die ganze Halle abgefackelt. Bei der Vorstellung eines neuen Automodells, das war eine Katastrophe.
Ziemlich schlecht.
Eine weltweite Katastrophe geworden. Was macht der Krupski? Der hechtet rüber zum brennenden Fahrzeug, greift mit der bloßen Hand in den Motorraum, holt dieses brennende Schnellladegerät heraus und wirft es auf den Boden. Dabei verbringt er sich seine Finger, dann wird er ins Krankenhaus gebracht. Und sein Chef sagt dann, bedankt sich natürlich überschwänglich bei ihm und schreibt auch eine Mail an Elon Musk und beschreibt ihm das, ja, Riesenkatastrophe gerade verhindert, durch die heldenhafte Tat eines einzelnen Mannes, und der wird sich wahrscheinlich freuen, wenn du ihm mal schreibst. Mhm. Was macht Elon Musk? Er schreibt ihm und sagt, hey, Hero of the Day, Man of the Day, thank you. Und Lukas schreibt zurück, ja, kein Problem, so, was hätte ich sonst machen sollen? Ich musste halt, es musste halt gemacht werden, deshalb habe ich es gemacht. Und dann schreibt Elon Musk wieder zurück, ja, super, solche Leute brauchen wir. Und wenn dir noch irgendwas einfällt, was wir hier verbessern können in unserer tollen Tesla-Fabrik oder Tesla-Konzern, dann sag mir Bescheid. So, und das ist der Beginn eines großen, großen Missverständnisses. Man kennt ja die Amerikaner, ne? Die sagen manchmal Dinge, die sie nicht ganz so meinen. Also,
Oberflächlichkeit wird ihnen dann schnell unterstellt.
Lukas Krupski hat das jedenfalls so aufgefasst, als wollte Elon Musk jetzt tatsächlich mal eine Liste haben der Dinge, die nicht stimmen. Und dann hat er die aufgestellt. Weil es war selbst ein Techie, ne? Also war technisch hochinteressiert, auch hochbegabt. Und hat dann gesagt, so, fangen wir mal bei den Feuerlöschern an. Hier gibt es zu wenig. Und die Hebebühnen, unter denen hier meine Kollegen lehnen, die haben gar keine, diese Zertifikate, die man kennt, ne? Die sind gar nicht zertifiziert und jedenfalls nicht in den letzten 18 Monaten.
Und das war Elon Musk zu viel.
Das nächste, was passierte, der Vorgesetzte kommt in Lukas Büro oder hat gar kein Büro, kommt zu ihm und sagt, bist du wahnsinnig geworden? Was machst du denn hier? Du machst ja den ganzen Standort schlecht. Was glaubst du, was der Elon Musk macht mit diesem Standort, wenn er hört, hier läuft gar nichts? Ne? Du hörst jetzt auf, wenn du dem überhaupt nochmal schreibst, besprichst du das vorher mit mir. Lukas ist seinerseits auch ein bisschen dickköpfig und sagt nicht, okay, Sir, ne, thank you, Sir, und ich bin still, sondern schreibt eine neue E-Mail an Elon Musk und sagt, hier, mein Chef will das. Ich weiß nicht, bist du damit einverstanden? So, Klammer auf. Vielleicht ist der Mann gar nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, ne, weil wenn die Sachen hier nicht stimmen und so weiter, dann schreibt Elon wieder zurück, ich kann mich nur um wichtige Sachen kümmern.
Okay, das war dann nicht wichtig genug.
Das hat den Lukas Krupski total am Boden zerstört. Das war ein Schlag in die Magengrube, weil er sagt, eben wolltest du noch und jetzt, was könnte dann wichtiger sein als die Sicherheit in deinen Fabriken?
Sönke Iversen ist zu Gast in SWRs Leute, investigativer Journalist vom Handelsblatt, hat die Tesla-Files herausgebracht als Buch seit gestern im Handel. Und wir hatten es gerade davon vom Whistleblower, der den entscheidenden Datensatz ihnen zugespielt hat, Lukas Krupski. Der Mann war erst bei Tesla Mitarbeiter des Tages, sage ich mal, weil er einen größeren Vorfall bei einer Autoshow verhindert hat und dann aber irgendwie nicht mehr so beliebt.
Nee, genau. Nachdem ihn Elon Musk ihn gebeten hatte, doch mal auf Fehler hinzuweisen, hat er das getan. Das wurde dann plötzlich gar nicht mehr gemocht. Und nur zwei Wochen nachdem er diesen Brand verhindert hatte, von dem wir gesprochen hatten, merkt Lukas Krupski plötzlich, dass sein Arbeitsrechner komisch langsam wird. Und dann macht er den Taskmanager auf und guckt, woran liegt das, und scrollt so durch die Programme, die im Hintergrund laufen. Und da ist ein Programm, das frisst 80% der Rechenleistung gerade. Mhm. Dann guckt er das, was ist das? Das ist Code 42. Kennt er nicht, ne, hat er noch nie mitgearbeitet. Ist auch logisch. Dann, als er das googelt, merkt er, das ist eine Spionagesoftware. Code 42 ist ein Programm zur Erkennung von also Mitarbeitern, die eine Bedrohung für das Unternehmen darstellen können. So bewirbt der Hersteller. Und ja, siehe da, er wurde ausspioniert von seinem eigenen Arbeitgeber. Dabei, er hatte ja gar nichts zu verbergen. Er wollte ja Sachen nach aufdecken oder rausbringen.
Dem Unternehmen helfen auf
jeden Fall. Genau, dass Sachen besprochen werden, dass sie weniger Fehler passieren, dass die Sicherheit gesteigert wird. Aber nein, man hat dann dieses Verhalten als Bedrohung für das Unternehmen gesehen. Darauf folgten dann Abmahnungen und Drangsalierungen, Zwangsversetzungen. Er wurde in den Keller versetzt zum Beispiel. Dann wurde ihm gesagt, es wäre besser, wenn du gehst. Dann wurde er abgemahnt, dann wurde die Abmahnung zurückgenommen, dann gab es eine neue Abmahnung. Und in dieser Zeit hat er dann angefangen, sich sozusagen umzugucken im Intranet oder im Projektmanagementsystem Jira, was er dann vielleicht als Munition für seinen Arbeitskampf nutzen könnte. Okay. Und dann ist er darauf gestoßen, dass da relativ viel Munition war.
Ja, die sich auswerten lässt. Aber das zeigt ja schon so ein bisschen, wie das Unternehmen Tesla, wie dann auch Elon Musk arbeitet. Ich frage mich ja bei Ihrer Arbeit, da müssen Sie ja wahrscheinlich auch, Sie schreiben ganz am Anfang, eigentlich würde das Buch es nicht geben, wenn es nach Elon Musk gehen würde, weil der das gerne verhindert hätte. Das heißt, Sie sind im Austausch zwischen den jeweiligen Rechtsabteilungen Ihrer eigenen und der von Elon Musk?
Ja, also als wir fertig waren, als wir uns sehr, also komplett sicher waren, dass die Daten stimmten und das, was wir da hatten, echt waren, und als wir mit mehr als 200 Leuten gesprochen hatten, Kunden und Mitarbeitern von Tesla, die uns Sachen bestätigt haben, haben wir Fragen an das Unternehmen gestellt. Das war im Mai 2023. Das war eine Menge Fragen, ich glaube 5 Dutzend, also 60, 65 Fragen an verschiedene Positionen, also an die Presseabteilung gibt es nicht, die hat Elon Musk abgeschafft, aber weil wir ja alle...
Macht er selbst.
Und wir hatten ja seine E-Mails, wir hatten 3 E-Mails von ihm, waren ja alle Teil des Datensatzes, und die haben wir dann rübergeschickt, und dann haben wir eine Woche später eine Antwort bekommen von dem Hausjuristen bei Tesla. Erstens, die Daten haben sie illegal erhalten von einem Mitarbeiter, von einem verärgerten Mitarbeiter. Die dürfen sie nicht haben. Also schicken Sie uns die mal zurück, dann löschen Sie die auf Ihrem Rechner und dann bestätigen Sie uns bitte, dass Sie sie gelöscht haben, und berichten dürfen Sie natürlich auch nicht, das wäre ja illegal.
Das ist eine Einschüchterung auch, ne?
Kann man so, wir haben es als Aufforderung, wir haben es als Bestätigung, also der letzte Rest Zweifel, der noch da war, ob die jetzt echt waren oder nicht, war damit ja ausgeräumt, weil warum sollte man dann falsche Daten löschen? Und wir haben dann auch gar nicht geantwortet, wir haben einfach gedruckt.
Und jetzt ist das Buch seit gestern draußen. Erwarten Sie da noch irgendwas nach Veröffentlichung von den Anwälten von Herrn Musk oder von Tesla?
Also es ist jetzt das erste Buch, das wir über Tesla geschrieben haben, aber wir haben schon viele, viele Dutzend Artikel über Tesla geschrieben und beim Handelsblatt. Und seit diesem ersten Brief nichts mehr hört, gar nichts. Deshalb nehme ich an, dass das so bleibt. Ich kann das nicht vorhersagen. Was jetzt natürlich passiert, ist, dass auf Twitter so Anhänger von Elon Musk sich auf uns einschießen langsam, weil es halt eine große Geschichte geworden ist. Aber damit müssen wir dann auch umgehen. Das ist ja heute, gehört dazu.
Sie waren auch beteiligt an Aufdeckungen rund um Cum-Ex, Dieselgate. Ist das jetzt nochmal eine Stufe über dem, was so die Aufmerksamkeit auch angeht?
Absolut. Also wir sehen ja heutzutage, sieht man ja als Journalist, wie oft was geklickt wird und wie lange es gelesen wird und all das. Die Aufmerksamkeit, die wir für Tesla und Elon Musk haben, ist gigantisch, ist höher als alles andere. Er ist halt der reichste Mensch der Welt. Jetzt seit ein paar Monaten ist er auch, ich würde sagen, der mächtigste Mann der Welt. Man sieht ihn im Oval Office neben Trump mit seinem Sohn auf den Schultern und wie er seinen Tesla auf dem Vorgarten des Weißen Hauses fährt und so. Der Mann ist allgegenwärtig, ist natürlich auch faszinierend. Also vielleicht noch mehr als Tesla, also die Neuerfindung des E-Autos oder überhaupt Erfindung des E-Autos. Seine Mars-Mission, also sein ungeheurer Drang, die Menschheit auf den Mars zu bringen. Das ist natürlich auch faszinierend für viele Leute. Und allein die schiere Zahl, 200 oder 300 Milliarden, eine Weile sogar 400 Milliarden Dollar, der reichste Mann, nicht nur der Welt, sondern aller Zeiten zu sein, hat auch eine Faszination. Also da kommt alles zusammen.
Er ist der reichste Mann der Welt, auch wenn er in den vergangenen Wochen satte Summen verloren hat, von rund 150 Milliarden Dollar ist die Rede. Und Elon Musk ist mittlerweile auch ein politisch mächtiger Mann als Berater von US-Präsident Donald Trump. Journalist Sönke Iversen vom Handelsblatt ist weiter zu Gast. S-Werns Leute, Sie haben sich intensiv mit Elon Musk beschäftigt. Was will der Mann eigentlich, außer vielleicht irgendwann mal für Leben auf dem Mars zu sorgen?
Das ist tatsächlich seine große Mission. Er möchte die Menschheit zur multiplanetaren Spezies machen. Mhm. So nennt er das. Ansonsten möchte er eigentlich hauptsächlich, dass er machen kann, was er will. Und ob das jetzt seinen Autopiloten im freien Straßenverkehr auszuprobieren oder Leuten Chips zu implantieren in ihre Gehirne, damit sie sich mit der künstlichen Intelligenz verschmelzen. Oder riesen Tunnel bauen, damit man schneller von New York nach Chicago kommt und solche Sachen. Das möchte er alles ohne staatliche Eingriffe. Weil er sagt, der Staat soll sich zurückziehen auf das absolute Minimum und die Unternehmer und vor allem ihn einfach mal machen lassen. Und dann sieht man ja, dass das besser ist.
Das heißt, er hat momentan paradiesische Zustände um sich rum.
Genau, also diese ganze Sache, dass er jetzt im Weißen Haus ist, das war ein Plan. Das war aus seiner Sicht Notwehr. Es gibt bei Tesla ziemlich viele Ermittlungen, also wegen des Autopiloten, wegen verschiedener anderen Sachen. Bei SpaceX, seinem Weltraumunternehmen, gibt es arbeitsschutzrechtliche Bedenken und alle möglichen anderen Sachen, Umweltschutzfragen. Bei X, seinem sozialen Netzwerk, gibt es Ermittlungen in Deutschland oder in Europa und in Amerika auch wegen Hate Speech, also weil seit er das 22 übernommen hat, da ja praktisch jeder alles posten kann, was er will, und das zu einer Kloake vorkommen ist, wo jetzt, ob nun Linksextremisten oder Rechtsextremisten oder judenfeindliche oder muslimfeindliche Leute einfach abladen.
Homophob.
Einfach abladen, was sie möchten. Und dagegen gibt es aber Gesetze oder dafür. Ne? Das hat ja auch Auswirkungen, wenn so Hasstier, also dass Leute gefährdet werden. Also wenn so Lügen verbreitet werden über einzelne Personen auch, dass diese Personen dann gefährdet sind. Mhm. Er möchte das aber nicht. Er sagt, er ist Vorreiter der freien Rede, und ihn zu beschneiden und ihm irgendwelche Vorschriften zu machen, das sei mehr oder weniger Faschismus, nennt er das. Und deshalb möchte er, dass es aufhört. Und deshalb hatte er im Juli 2024, also als an dem Tag des Attentats auf Donald Trump, gesagt, den unterstütze ich jetzt. Weil wenn ich den ins Weiße Haus bin, der ist ja auch, der will ja auch, ne, drain the swamp und räumt auf und so. Wenn ich dem jetzt dazu verhelfe, ins Weiße Haus zu kommen, dann schuldet er mir ja was.
Und vor dem Attentat war Musk nicht unbedingt auf Trump-Kurs.
Gar nicht. Also wenn wir noch ein paar Jahre vorher gehen, 2016 hat er gesagt, das wär wirklich peinlich für die Republikaner, wenn sie diesen Kandidaten zum Präsidenten machen wollen. 2020 nach diesem Sturm aufs Kapitol hat er gesagt, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt soll der Trump, er hat ja jetzt seinen Erfolg gehabt, jetzt soll er seinen Hut an den Nagel hängen. 2024, als die nächste Wahl anstand oder als der Wahlkampf begann, hat er nicht Donald Trump unterstützt, folgerichtig dann, sondern Ron DeSantis, den aus Florida. Und erst Mitte des Jahres ist er umgeschwenkt auf Trump.
Was ich mich gefragt habe, ob dieser Schritt als Politik- oder als Präsidentenberater dem Businessman Musk geholfen hat. Also dass er sich sozusagen seine Rolle als Businessman dadurch erleichtert hat, weil sie gesagt haben, so jetzt kann er selber dafür sorgen, dass ihm keiner mehr dazwischen funkt.
Ja, das ist keine Vermutung oder keine Verschwörungstheorie, sondern das sagt Musk selbst. Da gibt es ein Interview aus Oktober 24 mit Tucker Carlson, dem ehemaligen Fox News Moderatoren, wo der Tucker Carlson sagt, ich weiß nicht, dürfen wir das hier sagen, so Kraftausdruck, ja. Hey, if he loses, gemeint ist Trump, if he loses, you're fucked.
Also wenn er verliert, bist du im Arsch.
Bist du im Arsch. Und der Musk antwortet, ja genau, wenn der verliert, bin ich im Arsch. Ne? Die Kamala, die Kandidatin der Demokraten, die habe ich die ganze Zeit nur runtergemacht. Wenn die gewinnt, dann laufen diese ganzen Ermittlungen jedenfalls weiter. Und das möchte ich nicht, deshalb setze ich auf Trump.
Er ist aber ja auch geopolitisch im Einsatz. Schon heißt es, seit 2022 führt er immer wieder mal Gespräche mit Präsident Putin. Was hat er da vor?
Ich kann da leider nicht mithören, aber das ist Schade. Natürlich, ja, müsste man mal eine zusätzliche Leitung legen. Nee, ich glaube, er kokettiert einfach damit, dass er auf dieser Ebene überhaupt spielt, auf diesem Spielfeld, dass der überhaupt das Telefon abnimmt, der Putin. Er hat natürlich, der Putin hat natürlich ein Anliegen, er möchte, dass Starlink nicht mehr die ukrainischen Truppen mit Internet oder mit Informationen versorgt. Weil Musk sagt ja selbst, ohne mich wäre die Ukraine längst platt. Wenn ich meine Satelliten nicht angeschaltet, also dieses Starlink-Netzwerk nicht angeschaltet hätte, dann wäre der Krieg längst entschieden. Klammer auf, was kriege ich denn dafür, dass ich das nicht abschalte, Klammer zu.
SWR1 Leute geht weiter mit dem Investigativjournalisten vom Handelsblatt Sönke Iversen. Das Buch Tesla Files haben Sie mitgeschrieben, ist seit gestern im Handel. Dieses Verhältnis Elon Musk-Donald Trump. Wie funktioniert das Ihrer Meinung nach?
Kurz gesagt, eine Hand wäscht die andere. Also Elon Musk war jahrelang kein Fan von Donald Trump, hat aber im Sommer 2024 entschieden, ganz auf ihn zu setzen. Warum? Weil er was wollte. Er wollte, dass diese ganzen Untersuchungen gegen seine Firmen aufhören. Und deshalb hat er ihm erstmal 250 Millionen Dollar gegeben. Dann hat er sein Netzwerk, das größte soziale Netzwerk der Welt, X, dafür eingesetzt, Donald Trump zu pushen. Man kann das nachsehen. Es gab 17, also Musks Tweets oder X's Posts, sagen wir mal, haben 17 Milliarden Aufrufe. Mhm. 17 Milliarden, das ist mehr als alle anderen, also nur
innerhalb des Wahlkampfes.
Innerhalb des Wahlkampfes, zu politischen Themen. Das ist mehr als alle anderen Posts im Wahlkampf zusammengenommen. Dann hat er sich Trump interviewt, hat in diesem Interview, also hat ihn selbst interviewt, was auch neu ist, dass der Besitzer eines Mediums einen Präsidentschaftskandidaten oder irgendjemanden überhaupt interviewt, hat in diesem Interview vorgeschlagen, es soll doch so eine Organisation zum Bürokratieabbau geben, damit diese ganzen Einschreitungen, damit der Staat zurückgeschnitten wird, da würde er gern helfen. Und dann hat Trump gesagt, gut, machen wir. Der Musk ist jetzt nicht im Kabinett, der hat keine politische Position, aber ist über dieses DOGE, dieses Department of Government Efficiency.
Was die Effektivität oder die Effizienz der Ministerien prüfen soll.
Genau, prüfen und jetzt halt schon die ersten Einschnitte macht. Das heißt, die Abgesandten, die sind ja alle von Musks Leuten ausgesucht worden, diese DOGE Studenten, sag ich mal, sind sehr junge Leute, die jetzt zum Beispiel die Ermittler rauswerfen, die Trumps Autopiloten untersuchen. Also die Probleme, die es da gibt. Da gibt es viele Probleme. Oder die untersuchen, ob auf X zu viel Hate Speech, zu viel Hass es gibt. Oder untersuchen, ob bei SpaceX die Umweltauflagen eingehalten werden. Also es ist sozusagen Geben und Nehmen. Der Musk gibt Geld und sein Netzwerk, seine Reichweite. Und der Trump lässt ihn dafür machen, was er möchte.
Okay, und das geht wie lange gut zwischen diesen beiden Alpha-Menschen?
Solange es ihnen beiden dient. Also der Milliardär, also der Musk könnte sich ja nichts sehnlicher wünschen, als in der Position zu sein, die Behörden zu steuern, zu kontrollieren, die ihn eigentlich beaufsichtigen sollen. Also das sowas hat es ja noch nicht gegeben in der westlichen Welt. Das wäre ja als hätten wir bei Dieselgate gesagt, ach Herr Winterkorn, Chef von Volkswagen, übernehmen Sie das doch mit der Aufklärung hier. Mhm. Sie kennen sich doch aus. Also was gibt es da für Sprichworte? Bock zum Gärtner machen und Fuchs in den Hühnerstall schicken. Das ist genau das. Es klingt absurd, aber das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern es ist ja genau das, was Musk vor dem Wahlkampf gesagt hat. Er möchte, dass die aufhören da in den Behörden, sich in seine Sachen einzumischen. Und jetzt sorgt er dafür, dass es aufhört.
Ist das nicht dann auch ein Modell für andere sehr reiche Menschen in Zukunft? Also da denke ich an Mark Zuckerberg oder Jeff Bezos.
Das wäre ja nur logisch. Also der Mark Zuckerberg hat ja jetzt schon gesagt, okay, wenn der Musk damit durchgekommen ist, mit sein soziales Netzwerk nicht zu reinigen, nicht dafür zu sorgen, dass da auch nur irgendeine Kontrolle von, Wahrheit ist ein großes Wort, aber dass wenigstens der blanke Hass daraus gefiltert wird, dann mache ich das auch. Und jetzt stellt Facebook die ganze Content-Management ein. Und der nächste Schritt, wenn der Zuckerberg sieht, okay, der Musk hat sich jetzt, ich sag mal, einen Präsidenten gekauft, kann ich das auch? Klar kann ich das. Wie viel kostet das? 250 Millionen Dollar oder 300 Millionen? Die hat der Zuckerberg auch und der Bezos auch.
Das heißt also, das wird, womit haben wir es dann zu tun? Dann sind wir bei Oligarchen?
Mir fehlt kein anderes Wort ein. Also wenn sich Milliardäre so einfach und auch jetzt gar nicht hinter verschlossenen Türen, das ist ja das eigentlich Besondere, das Frappierende. Das klingt sich jetzt so, als ob, um Gottes Willen, ich möchte nicht als Verschwörungstheoretiker hier auftreten. Das sind alles deren eigene Zitate. Also sowohl das Zitat von Trump, ne, ich möchte den Elon mal machen lassen, als auch das Zitat von Musk. Ne, ich will das nicht, dass hier mir jemand reinredet. Deshalb sorge ich dafür, dass es anders wird. So einfach.
Einen riesen Datensatz an internen Tesla-Daten hat SWR1-Leutegast Sönke Iversen zugespielt bekommen und ausgewertet. Wir haben eben schon gesagt, dass Elon Musk seit Jahresbeginn doch eine Menge Geld verloren hat, allerdings auch gewonnen. Haben Sie mich dann schon aufgeklärt, während die Musik lief. Wie geht's eigentlich aktuell seinem Unternehmen Tesla? Es gibt Rückgänge bei der Nachfrage und bei den Umsätzen, rekordtief an den Börsen. Die letzte Meldung von gestern war, glaube ich, eine Rückrufaktion von fast 50.000 Cybertrucks. Also das liest sich jetzt nicht so richtig gut.
Nee, das ist richtig. Wirtschaftlich verdüstert sich das Bild. Ich vermute, Elon Musk hat das nicht so ganz durchdacht, was das für ein Backlash, wie man das nennt. Also die Umsatzrückgänge oder Zulassungen für Teslas sind doch extrem. Also in Deutschland, glaube ich, sogar am allerhöchsten mit bis zu 70% in den ersten beiden Monaten, 25. Der Cybertruck, richtig, ist zurückgerufen worden. Das ist allerdings fast schon normal. Letztes Jahr wurde der Cybertruck 7-mal zurückgerufen.
In Europa hat er, glaube ich, noch gar keine Fahrerlaubnis
bekommen. Nee, darf nicht fahren. Musk hat auch, wir haben ja interne Tonbandaufzeichnungen von Mitarbeiterversammlungen, wo der Musk auf der Bühne steht und gefragt wird, wann kommt der Cybertruck dann nach Europa, sagt er, ja, das ist schwierig, lassen Sie uns erstmal die Probleme in Amerika klären. Mhm. Also wie gesagt, 7 Rückrufe, den gibt's ja erst seit Ende 23, Anfang 24. Ich weiß gar nicht, ob schon mal ein Auto 7-mal zurückgerufen worden ist innerhalb der ersten 12 Monate, zumal Musk ja gesagt hat, das ist das tollste Produkt, das jemals hergestellt worden ist, wie das so seine Art ist. Ja, also kurz gesagt, Umsätze gehen runter, Aktienkurs geht runter, es sieht nicht so gut aus.
Aber Tesla ist schon die Cash-Cow von Elon Musk, also damit holt er das Geld rein?
Genau, das ist der in seinem vielschichtigen Unternehmensreich der Teil, der am meisten wert ist. Am meisten Geld für ihn generiert. Er ist ja auch der größte Aktionär. Das heißt, da kommt richtig was rein. Es ist jetzt aber nicht so, dass man sich um Herrn Musk Sorgen machen muss.
Ich wollte auch keine Sammlung starten. Also so weit bin ich noch nicht. Aber Sie sagen ja auch, dass es momentan so scheint, als hätte das Unternehmen Tesla keinen aktuellen Plan, weil nach dem Cybertruck auch nichts mehr kommt.
Nee, die Pipeline ist leer. Das ist überraschend kurz gedacht. Also das, was kommen sollte, das Billigmodell, das hat Musk jetzt wieder verschlagen, in den Wind geschlagen, sagt, das wird sich ja gar nicht, das wäre völlig sinnlos, obwohl er schon in Grünheide, das haben wir auch auf Band, den Leuten versprochen hat, dass es in Grünheide produziert werden soll. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man nichts in der Pipeline hat. Also das Letzte, was er vorgestellt hat, war dieses Cyber Cab, also ein Robotaxi hieß das vorher.
Ja.
Da ist aber auch völlig undurchsichtig, wie das funktionieren soll. Aber ne, wenn sich jetzt jemand doch Sorgen macht, der Musk hat ja noch andere Unternehmen, also SpaceX gibt es zum Beispiel,
Starlink.
Wenn er das an die Börsen bringen würde, da würde er, ich kann es jetzt nicht vorhersagen, aber viele, viele Milliarden nochmal reinbringen. Also ist alles gut.
Ist er momentan zu sehr Politiker als Businessman? Liegt es daran?
Da gibt es eine interessante Aussage, die ist erst ein paar Tage alt, da wurde gefragt, Herr Musk, wie führen Sie eigentlich Ihre ganzen Unternehmen jetzt, während Sie Amerika retten, mal kurz gesagt. Und da sagte er, with great difficulties, also mit großer Schwierigkeit. Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich das sozusagen beobachte, dass der überhaupt zugibt, dass es Probleme gibt. Sonst nennt er das immer Fake News und Schwachsinn und all das. Also ich glaube, das sorgt ihn schon. Ist ja auch so, dass nicht nur die Umsätze runtergehen, sondern auch jeden Tag in der Zeitung oder noch schlimmer für ihn im Fernsehen diese Bilder von den brennenden Cybertrucks oder Tesla-Autos zu sehen sind. Und dass er jetzt merkt, das ist seinetwegen. Er war ja der untrennbar und ist auch immer noch der untrennbar mit der Marke verbunden ist. Und weil die Leute ihn bewundert haben als Genie, als Unternehmen, als Erfinder, als unternehmerisches, als Ikone, war der Kurs auch so hoch. Also war ein wesentlicher Grund. Und jetzt ist aber plötzlich sein Verhalten auf politischer Ebene Grund dafür, dass die Leute, dass die Kunden Angst haben, dass ihnen die Autos angezündet werden. Da können Sie, stellen Sie sich mal das Verkäufergespräch vor im Autohaus. Sagen ja, wie ist das Auto und so. Und muss ich jetzt fürchten, dass es angezündet wird? Was wollen Sie da als Verkäufer sagen? Das ist schwierig.
Und die Versicherungssummen, glaube ich, für Teslas sind auch in die Höhe geschnellt.
Ja, und der Zweigmarkt ist total eingebrochen. Also einen gebrauchten Tesla, seinen Tesla zu verkaufen an jemanden, das ist ein sehr schwieriges Vorhaben im Moment.
So richtig zu greifen scheint Elon Musk nicht zu sein. Das ist vielleicht so, wenn Genie und Wahnsinn ganz nah beieinander liegen. Der ausgezeichnete Investigativjournalist Sönke Iversen ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Trauen Sie sich zu, vorherzusagen, was wohl mal aus Elon Musk wird oder was von ihm bleiben wird?
Also erstmal wird er uns noch eine Weile erhalten bleiben, glaube ich. Der ist jetzt Anfang 50, ist ja nicht so wie Donald Trump, ganz am, oder doch weit fortgeschrittenen Alter. Der könnte noch 20 Jahre sehr aktiv sein. Was wird von ihm bleiben? Also ist es durchaus möglich, dass er der Mann ist, der die Menschheit auf andere Planeten führt. Das ist seit Kindesbein, also der ist Science-Fiction-Fan, seit er 12 Jahre alt ist, hat Isaac Asimov und die ganzen großen William Gibson und so gelesen. Das ist sein großer Wunsch. Wenn er das erreichen sollte, ja, ist er vielleicht, wird er als der interessanteste, der wichtigste Mann der Menschheit in die Geschichtsbücher, dann verwischt vielleicht alles, was wir im Moment erleben. Wenn nicht, tja, es ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe ja auch keine Glaskugel. Es mag sein, dass er sich mit Donald Trump total verkracht und dann alles den Bach runtergeht. Es mag sein, dass Tesla doch irgendwie nochmal auf die Beine kommt. Aber der hat ja auch ein KI-Unternehmen. Auch das ist ja, wer weiß, was daraus werden kann. Und jemand, der diese Mittel hat, also mehr als also hunderte von Milliarden Dollar, die er da rein investieren kann. Also der hat alle Möglichkeiten, die man sich wünschen kann.
Aber es ist ja trotzdem nicht so richtig für uns, weiß ich nicht, ob er seine nächsten Schritte immer so ganz überlegt plant, aber alleine in dem Prozess, als Sie das Buch geschrieben haben, die Tesla-Files, gab es ein Kapitel, was angelegt war schon sozusagen als Abgesang, Kapitel 10 war es, glaube ich. Und das hat sich dann innerhalb dieser letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre, ja dann schon deutlich gewandelt. Dann kam er auf einmal mit dem nächsten Schritt auf die politische Bühne.
Genau, also wir haben ja lange recherchiert und viele Dutzend Artikel geschrieben und wir wussten also, was es alles für Ermittlungen gibt und welche Fallstricke da lauerten, dass es alles schwieriger wurde, also die Rechtfertigung und die Erklärungen ihm eigentlich ausgingen. Und deshalb war dieses letzte, das 10. Kapitel dafür reserviert, also einen kleinen Abgesang. Mhm. Aber dann hat er im Juli hat die politische Bühne für sich entdeckt und hat all die Regeln, die ihm sozusagen beschränkten, hat er gesagt, die ändere ich jetzt. Und jetzt ist er dabei, sie zu ändern und jetzt stehen wieder alle Türen offen.
Das heißt, Kapitel 10 wurde bei Ihnen relativ schnell geändert und das schreit ja fast nach einer Fortsetzung.
Ist durchaus möglich. Also wir waren traurig, als wir das dann zugemacht haben und das Buch, ne, da war es noch nicht gedruckt und noch nicht erschienen und Elon Musk war aber trotzdem jeden Tag natürlich weiter in den Nachrichten. Also wir müssen da eine Menge ergänzen, wenn die Leser eine zweite Auflage möchten, ja klar.
Jetzt haben wir eben schon drüber gesprochen, dass Tesla das Unternehmen ist, was ihm sozusagen das Geld bringt. Aber wir haben ja auch über X, über SpaceX, Starlink schon gesprochen. Welches Unternehmen ist ihm denn da tatsächlich dann am liebsten? Dann sind wir wieder bei dem großen Mars-Projekt.
Dann sind wir beim Mars-Projekt. Also da gibt es gar keinen Zweifel, dass er das als seine wichtigste Aufgabe sieht. Er sieht sich da als Vorreiter, als Pionier, was er ja auch ist, aber auch als gewissermaßen als der Mann, der die Menschheit in die nächste, wie soll man das nennen, aufs nächste Level führt, der uns ermöglicht, diesen Planeten zu verlassen. Er sagt auch, das ist auch der Grund, warum ich hier nicht aufgehalten werden soll. Diese ganzen Auflagen, die ich mit meinen Raketen erfüllen muss, lass mich doch einfach probieren, dann wenn hier mal irgendwas schief geht, ob es nun ein Virus ist oder Meteorit schlägt ein oder das mit Putin und Trump führt doch nicht zum guten Ende und wir haben einen Nuklearkrieg, dann ist es ja zu spät. Wir müssen das so schnell wie möglich erledigen, dass wir auf andere Planeten kommen. Und da sieht er sich als derjenige, der das leistet.
Er wünscht sich, wenn ich das richtig verstehe, dass die Menschheit gerettet wird, aber eigentlich nur, wenn er auch der Retter ist.
Ja, also jedenfalls, es gibt jetzt nichts, was darauf hindeuten würde, dass er da jemand anders sieht. Er ist derjenige, der das bewerkstelligen will und wird. Und deshalb soll man ihn machen lassen.
Schlussrunde in SWR 1, Leute, mit dem Investigativjournalisten Sönke Iversen. Und es gibt rund um Elon Musk und Tesla natürlich auch ein paar Anmerkungen aus der SWR 1 Hörerschaft. Klaus Meister aus Ostfildern hat geschrieben, interessante Sendung, bescheinigt er uns. Ein Verhalten von Elon Musk, das hier geschildert wurde, ist leider auch bei Managern in Deutschland verbreitet. Erst wird man aufgefordert, Missstände zu benennen und Vorschläge zur Verbesserung zu machen. Und dann wird man plötzlich kaltgestellt, wie zum Beispiel die Kritik auch auf das Management selbst zielt, deren Fehler offenlegt. Leider selbst erlebt. Eigentlich ist es ein Verhalten von Monarchen. In der Geschichte finden sich dafür massenhafte Beispiele. Das ist seine Meinung. Wer, sage ich mal, Missstände in solchem Ausmaß in einem Unternehmen hat, der darf sich sonst wahrscheinlich gerne auch bei Ihnen melden.
Unbedingt.
Das findet man wahrscheinlich dann im Internet. Sönke Iversen Handelsblatt ist, glaube ich, da eine ganz gute Suchmöglichkeit. Dann bescheinigt uns Jürgen Hägele ein gewisses Musk-Bashing. Das sei widerlich und kein Journalismus. Das können wir, oder besser gesagt Sie, relativ leicht widerlegen.
Ja, also danke für diese Hörermeinung. Es ist einfach so. Das ist keine Meinung. Wir machen keine Behauptungen. Wir lassen auch keine Gegner von Herrn Musk irgendwas über Herrn Musk sagen. Wir zitieren ihn nur. Wir zeigen seine eigenen Worte. Und das finde ich schon interessant. Das passiert mir oft, dass wenn man über Herrn Musk spricht und ihn zitiert, dass die Leute sagen, das ist Bashing und warum hasst ihr Musk? Warum ist es Hass, wenn man jemanden, also die Worte eines Mannes vorliest? Wenn Herr Musk sagt, Journalisten sollen ins Gefängnis gesteckt werden, wenn sie über seine Doge-Leute schreiben. Muss jeder sehen. Da kann jeder sein eigenes Urteil darüber bilden. Aber es ist nicht irgendwas, was ich kritisiere, sondern ich zitiere nur.
Corinna Krauser aus Zürich hat geschrieben, stellt zum einen die Behauptung auf, die wir so noch nicht bestätigt sehen, Musk wird die Finanzen des amerikanischen Staatshaushaltes in Ordnung bringen. Aber sie stellt auch die Frage, braucht Europa einen Elon Musk?
Also vielleicht zum Ersteren, Herr Musk hat ja versprochen, 2 Billionen Dollar einzusparen in den nächsten 4 Jahren. Inzwischen ist es nur noch eine. Also warum das plötzlich halbiert wird, und 1 Billion ist ja noch eine ziemlich große Zahl.
Ja.
Da sieht man, wie fluide das alles ist. Und bei den Einsparungen, die jetzt angeblich schon vorgenommen wurden, gab es alle möglichen Unfälle. Da wurden, Krebsforschung eingestellt und Malaria-Vorbeugung und all verschiedenes, oder Ebola, sorry. Und mal hat man sich auch mit Millionen und Milliarden verrechnet. Also da wäre ich vorsichtig bei der Prognose, dass das alles so hinkommt. Und auf die Frage, braucht Europa einen Elon Musk? Also wenn wir auch in Europa einen Multimilliardär haben möchten, der die Behörden kontrolliert, die ihn kontrollieren sollen, dann wäre die Antwort ja.
Jürgen Platz aus Freiburg hat geschrieben, super Sendung mit teilweise beängstigenden Einblicken, und er sagt allerdings, sie mögen bitte weiter aufdecken in ihrem Team, nicht nur sie alleine, und nicht aufhören, Dinge, die schieflaufen, zu benennen. Ich glaube, das war auch nie ihr Ansinnen, dass sie mit dem Buch jetzt aufhören werden.
Nein, wir sind dabei. Wir haben gerade heute im Handelsblatt eine große Geschichte zum Autopiloten und zu Unfällen veröffentlicht.
Aus dem Hause Tesla.
Genau. Und wir haben auch schon was für nächste Woche, glaube ich. Also das ist halt so, wenn man einmal tief eingestiegen ist, dann fließen die Informationen, und wir haben nicht vor, ja, das ist jetzt keine Drohung, um Gottes Willen, aber wir bleiben dran.
Das heißt, die nächste investigative Recherche, die ist bei Ihnen längst im Gange, also die dann auf die Veröffentlichung wartet?
Genau. Also es gibt, jetzt was Tesla betrifft, das ist ein fortlaufender Prozess, weil wenn die Drähte einmal gelegt sind, dann fließen die Informationen da weiter. Wir haben natürlich auch andere Themen. Wir bleiben weiter an der Cum-Ex, an der Steuerhinterziehungssache dran. Und wir haben eine ganz große, kann ich hier vielleicht sogar auch ankündigen, eine Geschichte über einen deutschen Hochstapler in der Mache. Das wird noch eine Weile dauern, und das wird aber eine sehr, sehr spannende Geschichte.
Okay, das ist aber auch schon mal eine gute Ankündigung. Sönke Iversen, vielen Dank, dass Sie uns heute Einblicke rund um Elon Musk und Tesla gegeben haben, und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.